Und wir leben in einer Gesellschaft, die sehr erfolgreich die Sünde relativiert. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, in der es alle möglichen Etiketten, Labels gibt für Sünde. Was früher Sünde war, ist heute nur noch eine Krankheit. Man ist heute kein Trunkenbold mehr, sondern ein Alkoholiker. Man ist kein Götzendiener, sondern man hat eine Essstörung. Oder man hat Depressionen. Man nimmt nicht schlechte Gefühle als Ausrede, Gott ungehorsam zu sein. So haben wir viele Labels in unserer Gesellschaft heute. Und wir rationalisieren auch unsere Sünde ebenfalls als Christen. Leider ist es so, dass die Welt immer einen Einfluss hat auf die Christenheit. Und so darf man heute auch nicht mehr offen über Sünde sprechen. Man will ja niemandem zu nahe treten. Man muss alles immer schön ganz diplomatisch ausdrücken. Man darf nie klar und deutlich sprechen. Es muss immer alles schön in Pastelltönen daherkommen, alles ganz soft. Keine harten Kirchenbänke, sondern weich gepolsterte Stühle. Alles muss ganz softy sein. Weil wir sind ja alle so verletzlich. Und das ist ein Unsinn, der heute verbreitet wird in unserer Gesellschaft. Und die Gemeinde fängt auch so an zu denken. Und deshalb gibt es wohl kaum einen Bereich, in dem die Gemeinde versagt, auf ganzer Linie in unserer heutigen Zeit. Und ich spreche vom allgemeinen Evangelikalismus oder auch der Kirche wie dem Bereich der Gemeindezucht. Wie dem Bereich, wo es darum geht, dass wir Sünden beim Namen nennen und einander herausfordern und ermahnen sollen. Auf diesem Bereich versagt die heutige evangelikale Gemeinde auf ganzer Linie. Es gibt kaum mehr Gemeinden, wo das wirklich praktiziert wird. Und wenn es praktiziert wird, dann wird es auch noch falsch praktiziert oder falsch verstanden. Und deshalb ist es so ein wichtiges Thema. Und es beginnt damit, dass eben Sünde kein Thema ist mehr für uns. Oder Gehorsam. Oder Heiligung. Oder vielleicht eben auch die Hölle. Wann habt ihr die letzte Predigt über die Hölle gehört? Irgendwo auf dem Internet. Sucht mal eine Predigt über die Hölle oder über Sünde oder über Gehorsam oder über Heiligung. Über diese Dinge, die Jesus ständig gepredigt hat und die Apostel ständig gepredigt haben. Und wir haben das Gefühl heute, wir können das einfach alles ausblenden. Ja, das geht schon irgendwie und naja, wir dürfen ja nicht so hart sein, wir dürfen das nicht so klar sagen, wir müssen ja immer ganz vorsichtig sein. Und so hat unsere Kultur, unsere Gesellschaft, das postmoderne Denken, die unendliche Toleranz für jegliches Fehlverhalten, hat Einzug gehalten in unsere Gemeinden. Und genau dasselbe war eben im Korinth das Problem. Und deshalb ist der Korintherbrief für uns so top aktuell, wie er nur sein könnte. Genau dasselbe Problem gab es da in Korinth und genau unter derselben Problematik leiden wir heute als Gemeinde Jesu Christi im Großen und Ganzen. Ich habe persönlich solche Geschichten gehört, auch als ich am Seminary war, dass es Geschichten gab zum Beispiel von einem Ehepaar, das für 20 Jahre Mitglied war in einer Gemeinde, für 20 Jahre. Und dieses Ehepaar hatte solch einen heftigen Streit zu Hause, dass sie sich wirklich Teller an den Kopf schmissen zu Hause. Und niemand wusste irgendwas davon. Keiner wusste, was diese Eheleute für Probleme haben. Warum? Weil sich keiner um sie kümmerte, weil sie keiner angesprochen hat, weil keiner es wagte, die unangenehmen Fragen zu stellen. Wie sieht's denn aus mit deinem geistlichen Leben? Warum bist du so oft nicht da in der Gemeinde? Oh, tritt mir bloß nicht so nahe, ja, hör auf. Das ist genau das, wofür wir Angst haben heutzutage. Und das ist, wisst ihr, was das ist? Das ist Menschenfurcht. Ganz einfach. Es ist Sünde. Es ist Sünde, diese Dinge nicht zu tun. Es ist Sünde, wenn ich nicht die unangenehmen Fragen stelle. Ich sündige dann, weil ich mich nicht um die Menschen kümmern um mich herum. Und so kommt es zur Vernachlässigung dieser Gemeindezucht. Es kommt zur Vernachlässigung und bis hin zu einer völligen Ablehnung. Wie gesagt, im Namen der Toleranz werden allerlei Sünden heute in Gemeinden geduldet. Da gibt es Paare, die nicht verheiratet sind. Das wird einfach geduldet, da sagt keiner was. Es gibt Habgier, es gibt Trunkenbolde, es gibt Betrüger, es gibt Ehebrecher, Unzüchtige. Und ich meine auch Unzüchtige, vor allem auf dem Cyberspace. Da gibt es einige. Und keiner sagt was, keiner unternimmt was. Und so breitet sich die Sünde wie ein Krebsgeschwür in der Gemeinde aus. und zerstört alles. Nun, wir denken vielleicht, ja, das ist eben heute, und unsere heutige Gesellschaft ist so verdorben. Und ja, das stimmt, unsere heutige Gesellschaft ist wirklich verdorben. Aber, meine Lieben, das ist nichts Neues. Das ist überhaupt nichts Neues. Wie gesagt, in Korinth war es genau dasselbe Problem. Die Gemeinde in Korinth war auch eine solche Gemeinde, diese Gläubigen vernachlässigten die Gemeindezucht, eben diese korrektive Gemeindeseelsorge. Sie vernachlässigten diese Korrektur sündiger Gemeindeglieder. Sie taten es nicht, im Gegenteil, sie blähten sich auch noch damit auf, dass die ja so geistlich sind und so tolerant, dass er das auch Platz hat bei ihnen in der Gemeinde. Wir haben deshalb die letzten Male damit begonnen, das Thema der Gemeindezucht anzuschauen. Wie gesagt, ich habe ja eine längere Einleitung gemacht über 3 Predigten und heute kommen wir jetzt endlich zu dem Text. Und ich wollte euch einfach dieses Grundwissen vermitteln, das Paulus hier bei den Korinthern voraussetzt. Ja, er geht davon aus, dass sie das wissen, weil Paulus war da. Er hat die Gemeinde für 1,5 Jahre lang betreut und belehrt. Immer und immer wieder hat er ihnen diese Prinzipien beigebracht. Die wussten, wovon er spricht. Er erinnert sie einfach an diese Dinge. Und dann kam Apollos nach Paulus und er hat sie weiter belehrt. Das waren belehrte Leute. Aber ich weiß, dass es bei uns in unserer Gemeinde auch einige gibt, die gerade erst neu dazugekommen sind, die gerade frisch zum Glauben gekommen sind. Deshalb wollte ich einfach diese Grundlage legen. Und auch für uns, die wir vielleicht schon länger im Glauben sind und manchmal denken, ja, ich kenne das ja schon alles. Für uns ist es auch hilfreich, uns immer wieder an diese Prinzipien zu erinnern und zu verstehen, worum es hier geht. Gerade wenn es um ein solches Thema geht wie die biblische Gemeindezucht. Nun, was war die Situation? Korinth war eine Gemeinde voller Probleme. Man wundert sich nicht, dass es da auch einen Mangel an Korrektur gab. Paulus war zu der Zeit in Ephesus, als er diese Berichte hörte von den Leuten der Chloe, was es da für Streitereien gab. Gleichzeitig erhielt er einen Brief von den Korinthern mit verschiedenen Fragen, auch über Ehescheidung und über solche Dinge, die er dann jetzt hier in diesem Brief beantwortet. Und Paulus musste aber erstmal zur Demut und zur Einheit im einfachen Evangelium aufrufen. Er musste die Korinther zurückrufen zu der einfachen Botschaft, die sie gehört haben. Weil sie haben angefangen, Paulus und Apollos wie ihre Philosophen ihrer Zeit zu behandeln und sie aufgrund ihrer Rhetorik und ihrer exzellenten Rede zu beurteilen. Und dann die einen waren dann die Paulus-Fans und die anderen waren dann die Apollos-Fans. Und so gab es dann irgendwelche Gruppierungen in der Gemeinde. Und es kam zu Streitereien und Uneinheit und Paulus muss sie zurückrufen. Aber es gab nicht nur Streit um Stile und Redekunst, sondern es gab auch eine falsche Idee von Weisheit, menschliche Weisheit. Man begann eben auch auf die Philosophien der Kultur und der Umgegend zu hören. Zum Beispiel die Philosophie der Stoiker war ganz einflussreich, auch bei den korinthischen Christen. Ja, dass wir halt eben nicht mehr abhängig sind von unserem Umfeld und was in meinem Körper geschieht, kann mir nichts anhaben. Es ist eigentlich so eine Vorstufe von der Gnosis, die dann später auch gegen Ende des ersten Jahrhunderts aufkam. Und so dachten sie, ja eben, es ist okay, alles ist erlaubt, ich kann alles tun, was ich will mit meinem Körper, das hat keinen Einfluss auf meinen Geist, weil ich bin ja so geistlich. Und Paulus muss das alles korrigieren. Und schließlich eben als Folge dieser Überheblichkeit kam es zur Toleranz von Sünde, ja sogar zur Glorifizierung, zur Verherrlichung von Sünde. Wow, das ist wunderbar. Jetzt haben wir sogar ein homosexuelles Pärchen bei uns in der Gemeinde. Wunderschön, Halleluja. Wir sind ja so geistig, so tolerant, wir können alles tolerieren. Wir stehen über diesen niedrigen Dingen hier von was Gehorsam und so weiter. Ach, da sind wir schon lange viel weiter jetzt als das. So müsst ihr euch das vorstellen. Das war so die gesamte Gesinnung. Und dadurch kam es natürlich zur Vernachlässigung der Gemeindezucht. Man hat diese Sünden gar nicht mehr angesprochen, das gar nicht mehr korrigiert. Man sagt, ja, ist okay, ist gut, ja klar, wir sind ja alle geistlich, praise the Lord, Halleluja. Genau. Obwohl die Korinther bereits belehrt worden waren über den Sinn und den Zweck dieser Korrekturen, dass das geschehen sollte. Nun, wir haben uns dazu verschiedene Fragen gestellt, ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich möchte es einfach kurz euch in Erinnerung rufen. Wir haben uns erstmal die Frage gestellt, was denn biblische Gemeindezucht überhaupt ist. Es ist nicht nur eine Maßnahme, ein bestimmtes Gemeindeglied zu korrigieren, das in Sünde lebt, sondern es geht um viel mehr, man muss das viel ganzheitlicher verstehen. Es geht um die Wiederherstellung der Ordnung in der Gemeinde. Wir haben das schon gesehen, auch im 1. Korinther 5, und darauf werden wir noch ins Detail gehen. Im Kapitel 5, Vers 6 und 7 geht Paulus auf diese Wirkung der Sünde ein, dieser Sauerteig, der sich ausbreitet in der Gemeinde. Und das ist auch ein Grund, warum wir diese Korrekturmaßnahmen praktizieren müssen, damit sich die Sünde nicht ausbreitet und jemand ein Vorbild ist für die Gemeinde, dass man eben auch die und die Freiheiten haben kann und so leben kann. Und dann sagen alle, ja, wenn der das darf, dann darf ich das doch auch. Und so breitet sich das alles aus. Und deshalb ist es eine Wiederherstellung der Ordnung, des Friedens in der Gemeinde. Sünde bringt immer Unfrieden. Ja, Sünde bringt Zerstörung. Sünde ist nichts Gutes. Und deshalb muss sie korrigiert und ausgemerzt werden. Wie ein Krebsgeschwür. Man darf es nicht einfach wachsen lassen. Man kann nicht einfach daneben stehen. Ah, das wird dann schon irgendwie von selbst heilen. Nein, wird es nicht. Und deshalb muss etwas dagegen unternommen werden. Und es muss die Gemeindeordnung muss wiederhergestellt werden, damit das Lernen und das Wachsen weitergehen kann. Wir haben die Hindernisse angeguckt. Was sind die Hindernisse? Nun, es mangelnde Gottesfurcht, Menschenfurcht, Bequemlichkeit, Faulheit. Ja, ich mische mich da jetzt nicht ein. Ah nee, da will ich jetzt nichts damit zu tun haben. Ich habe ja mein Privatleben, wir haben darüber gesprochen. All diese Ausreden, die wir haben, nicht auf unsere Geschwister zuzugehen und etwas zu sagen. Und dann drittens haben wir gesehen, was ist Gemeindezucht nicht? Es ist nicht einfach ein Rausschmiss, damit wir jemanden loswerden, darum geht es nicht. Es ist aber auch kein Richten im Sinne von Matthäus 7. In Matthäus 7 geht es um ein Richten mit falschen Motiven. Paulus fordert hier sogar auf, dass wir diejenigen in der Gemeinde richten sollen, dass wir das tun sollen. Wir sollen die Sünde beurteilen und verurteilen. Wir sollen zusammenkommen und diese Menschen ausschließen, wenn es nötig ist, sagt Paulus. Und es ist nicht hart. Das ist das größte Missverständnis heute. Es ist nicht hart. Es ist hart, wenn niemand etwas sagt und du 20 Jahre lang warten musst und in deiner Sünde lebst und keiner spricht dich an. Das ist hart. Aber wenn du selber angesprochen wirst und ermahnt wirst, dann nimm diese Ermahnung doch einfach an und lass es wirken und guck ins Wort Gottes und sage, ja, stimmt. Herr, ich will das tun, was du sagst. Das ist Nachfolge. Und ich weiß, heutzutage ist es nicht populär, über diese Dinge zu sprechen. Jesus ist unser Herr. Jesus regiert, haben wir vorhin gesungen. Stimmt das wirklich in deinem Leben? Regiert er wirklich? Ordnest du dich wirklich unter seinen Geboten? Folgst du ihm wirklich nach? Ist das so? Konsequent in allen Lebensbereichen? Oder gibt es da Bereiche, die ich lieber nicht will, dass sie in der Gemeinde publik werden, dass niemand davon erfahren soll und ich sie verstecke und hüte, dann bist du nicht ein Nachfolger, dann bist du ein Heuchler. Dann bist du kein Nachfolger. Und die Heuchler, das sagt Jesus ganz deutlich, die kommen nicht in den Himmel, mach dir nichts vor. Mach dir nichts vor. Das sagt Jesus immer wieder gesagt, was nennt ihr mich Herr, Herr und was? Ihr tut nicht, was ich sage. Lukas 6, 46, könnt ihr es selber nachlesen. Und deshalb ist es nicht hart, wenn wir jemanden versuchen, wieder zurückzubringen auf den richtigen Weg und sagen, hey, was du da tust, ist Sünde. Du zerstörst dich selbst, Bruder, Schwester. Komm doch zurück auf den Weg der Heiligung. Das ist Liebe. Es fühlt sich vielleicht manchmal hart an. Ja, niemand wird gerne angesprochen auf seine Sünde. Ich weiß, es ist für mich auch hart. Wenn meine Frau mich zurechtweist und sagt, hey, das war jetzt nicht gut, dann sage ich, okay. Würde ich auch am liebsten sagen, lass mich in Ruhe. Ja, klar, wir sind alle Sünder. Aber sie hat recht. Es war verkehrt. Ich muss Buße tun. Kommt auch manchmal ab und zu zur umgekehrten Situation. Aber welche Arten von Gemeindezucht gibt es? War die vierte Frage. Nun, es gibt präventive Zucht. Das heißt, eine vorbeugende Zucht. Es gibt Belehrung in der Gemeinde. Das Wort Gottes wird ausgelegt. Es gibt Jüngerschaft. Es gibt Hirten, die euch das Wort Gottes predigen und auch andere begabte Diakone, die hier vorne stehen und predigen. Das ist alles vorbeugende Gemeindezucht. Ihr werdet immer wieder daran erinnert, an den Standard des Wortes Gottes, an die Wahrheit und das Verhalten, das wir an den Tag legen sollten. Ich habe immer wieder gehört, manchmal, dass Leute zu mir sagen, ja, ich habe erst öfters mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich aus deinen Predigten komme. Da sage ich, gut, ja, so muss das sein. Weil das ist genau das, was geschehen wird, wenn das Wort Gottes ausgelegt wird. Wir kriegen alle ein schlechtes Gewissen, weil wir genau sehen, oh, hier muss ich noch wachsen, hier muss ich mich verändern. Und dann werden wir in die Buße geführt und werden zum Herrn getrieben, gehen auf die Knie und beten. Und das ist genau das, was der Herr möchte. Das ist alles präventiv. Auch die Selbstzucht haben wir gesehen. Der Heilige Geist wirkt in mir. Wenn ich das Wort Gottes lese, dann werde ich überführt von meinen Sünden. Ich werde den Spiegel, halte ich mir vor und ich merke, oh, hier muss ich noch wachsen. Das ist die Selbstzucht. Die Gnade Gottes ist erschienen und sie nimmt uns in Zucht, Titus 2. Und dann gibt es die zweite Art, das ist die korrektive Zucht. Wenn eben dann diese Schritte, diese Selbstzucht und auch diese belehrende, diese präventive Zucht nicht mehr greift, wenn das nicht mehr ausreicht, dann gibt es die korrektive Zucht. Dann werden Maßnahmen ergriffen. Und diese Maßnahmen, die haben wir in Matthäus 18 angeschaut, beim letzten Mal, sehr ausführlich. Der erste Schritt ist 1:1. Wir gehen auf den Bruder zu oder auf die Schwester zu. Und wir sprechen sie an unter vier Augen. Und das ist so wichtig. Nicht, dass sie irgendwo anders hingeht. Nicht, dass sie zum Pastor geht. Sondern, dass sie zu dieser Person geht und nur zu dieser Person alleine. Und die Person alleine auf ihre Sünden anspricht. Und erst wenn sie dann nicht bußfertig ist, dann gehen wir zu Schritt 2 und nehmen ein oder zwei Zeugen dazu. Die sind da, um sicherzustellen, dass wirklich eine Sünde vorliegt, dass auch zum Schutz desjenigen, der ermahnt wird, bevor es dann vor die Gemeinde kommt, und auch um sicherzustellen, dass der andere das richtig verstanden hat und so weiter. Und dann, wenn er immer noch nicht bußfertig ist, kommen wir zu Schritt 3. Dann kommt es vor die ganze Gemeinde. Dann wird es hier am Sonntagmorgen bekannt gegeben. Bruder so und so lebt in Sünde. Ruft ihn an. Fleht ihn an, umzukehren und Buße zu tun. Das ist nicht böse gemeint. Das ist alles da, um diese Person wirklich zurückzurufen oder vielleicht sogar zur Buße zu bringen, weil diese Person vielleicht gar kein Christ ist. Das kann auch sein. Es kann sein, dass wir ein Leben lang in die Gemeinde gehen und denken, wir sind Christen, wir sind es gar nicht. Und dann merken wir plötzlich, wenn wir uns auf unsere Sünden angesprochen werden und plötzlich Sündenerkenntnis haben, kommen diese Menschen plötzlich zur Buße, auch durch den Prozess der Gemeindezucht und werden errettet. Und deshalb ist es nicht lieblos, wenn wir das tun, sondern genau das ist Liebe. Genau das ist eben die Gnade. Und das ist dann auch zum Schutz der Gemeinde. Die Gemeinde muss informiert werden, das war auch der Fall hier in 1. Korinther 5. Die Gemeinde muss informiert werden, wenn da eine Person ist, die nicht so lebt, wie sie leben sollte. Weil sonst kommt jemand rein und denkt und spricht mit dieser Person, kommt jemand zu uns hier zu Besuch und spricht mit dieser Person und denkt, was sind denn das für komische Christen, die dulden hier das und dies und jenes. Und vielleicht war das eine Person, die wir einfach nicht unter Gemeindezucht gestellt haben, die jetzt einfach munter weitersündigt, ohne dass irgendwas unternommen wird. Und so gibt es schlechten Einfluss, der sich in der Gemeinde ausbreitet. Und schließlich die Entfernung aus der Mitte ist der vierte Schritt, der tragischste Schritt. Wenn jemand einfach unbußfertig bleibt, muss er irgendwann mal ausgeschlossen werden. Es werden ihm Privilegien der Mitgliedschaft entzogen. Er wird wie ein Heide und Zöllner wieder von Neuem evangelisiert. Man muss davon ausgehen, dass diese Person nicht gläubig ist. Oder dass er wirklich so stur ist und nur durch diesen Ausschluss merkt, dass er wirklich jetzt Buße tun muss, diese Person. Das waren die Schritte. Aber die Frage, die wir uns jetzt heute stellen wollen, ist, was geschieht, wenn eine Gemeinde diese Schritte eben nicht geht? Wenn es nicht geschieht, wenn diese Korrektur nicht stattfindet. Weil das ist nämlich genau das, was wir jetzt hier im 1. Korinther 5 vor uns haben. Das ist die Situation, meine Lieben, wie es nicht sein sollte. Und manchmal können wir aus negativen Beispielen genauso viel lernen wie aus positiven. Und hier haben wir ein äußerst negatives Beispiel vor uns mit der Korinther-Gemeinde, was die Gemeindezucht betrifft. Und das ist genau das, was geschieht, wenn die einzelnen Glieder sich nicht in der Selbstdisziplin üben, wenn niemand den anderen anspricht auf bestimmte Dinge und wenn die Schritte der Gemeindezucht nicht praktiziert werden. Hier sehen wir, wie weit es kommen kann, wenn Paulus sozusagen direkt auffordert, zu Schritt 4 zu gehen und diese Person auszuschließen in Kapitel 5. Aber lasst uns diesen Text gemeinsam lesen, 1. Korinther 5, die Verse 1 bis 13. Wir lesen den Text. Hier heißt es, überhaupt hört man von Unzucht unter euch. Und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist. Dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich, aus dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn Jesus. Vers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt, oder den Habsüchtigen, oder Räubern, oder Götzendienern. Ja, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, wird Gott richten. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Wir finden in diesem Text 8 Gefahren, denen wir uns aussetzen, wenn wir biblische Gemeindezucht vernachlässigen. 8 Gefahren. Wir werden heute 4 anschauen und nächstes Mal auch nochmal 4 davon. 8 Gefahren, denen wir uns aussetzen, wenn wir die biblische Gemeindezucht vernachlässigen. Was passiert? Was geschieht? Welche Gefahr setzen wir uns aus, wenn wir diese Schritte, das ganze Paket, das ich euch jetzt in den letzten 3 Predigten vorgestellt habe, wenn wir das nicht tun? Weil das ist genau das, was hier nicht geschah. All diese Dinge geschahen nicht. Und deshalb kam es so weit, dass eine grauenvolle Unzucht geduldet wurde und man sich sogar noch darüber aufbläht und sagt, das ist toll. Genau so weit kam es. Und wir denken vielleicht manchmal, so weit kann es nie kommen bei uns. Lasst uns nicht täuschen. Die Korinther hatten die besten Lehrer. Sie hatten Paulus, sie hatten Apollos. Sie waren so gut, dass sie sich noch darüber gestritten haben, welcher jetzt besser ist. Die hatten die besten Lehrer. Eine sehr intensive Jüngerschaft wurde mit ihnen gemacht. Paulus hat Tag und Nacht das Evangelium gepredigt, er war ständig da. Und wenn das diesen Leuten geschehen kann, dann sollen wir nicht denken, dass es uns nicht geschehen kann. Wir sollen nicht so hochmütig sein und sagen, das wird uns nicht passieren als Gemeinde, wir werden nie, das ist ja, diese Korinther, das sind ja die Schlimmsten. Nein, passt auf, lasst uns vorsichtig sein hier. Lasst uns lieber dieses als warnendes Beispiel nehmen, zu sehen, wie abgrundtief verdorben wir immer noch handeln können, selbst als Christen. Wofür wir immer noch fähig sind, leider. Unser Herz immer noch trügerisch ist. Und wir uns selber verführen können und selber was vormachen können. Lass uns das lieber als Warnung nehmen für uns persönlich und auch als Gemeinde. Deshalb lass uns diese Gefahren anschauen. Erstens, wenn wir Gemeindezucht vernachlässigen, dann schaden wir dem Ruf des Evangeliums. Das ist das Erste. Wir schaden dem Ruf des Evangeliums. Das ist Vers 1. Hier heißt es, überhaupt hört man von Unzucht unter euch. Und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Nun, das Wort überhaupt hier bedeutet so viel wie allgemein hört man. Es wird erzählt. Und das Hören hier steht im Präsens. Das heißt, das ist eine andauernde Sache. Das spricht sich immer noch rum. Es ist immer noch dabei, sich wie ein Lauffeuer zu verbreiten. Und zwar, dass es unter euch Unzucht gibt. Porneia, das Wort kennen wir von Pornografie. Ja, haben wir das deutsche Wort Pornografie von. Porneia bedeutet so viel wie, es ist ein allgemeiner Ausdruck für jegliche sexuelle Sünde in jeglicher Form. Die Bibel nennt jede sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau Sünde. Egal, ob das vorher ist, was auch immer, es ist einfach Sünde, es ist Unzucht. Ihr könnt euch gerne mal 3. Mose Kapitel 18, Verse 6 bis 30 durchlesen. Da findet ihr alle möglichen Varianten an sexueller Verirrung, die als Sünde bezeichnet werden. Und Korinth war in vielerlei Hinsicht wie unsere heutige Gesellschaft. Den Leuten ging es nur darum, körperliche Lust zu befriedigen. Das ist heute ganz typisch. Und das war damals genauso. Sex war eine Handelsware, ein Genussmittel, wie Brot und Wein haben wir auch einfach zwischendurch mal Sex, einfach mal so zum Essen, ganz gemütlich. Ein damaliger Philosoph von dieser Zeit, Demosthenes, Zitat, sagte Folgendes: Geliebte haben wir um unseres Vergnügens willen, Konkubinen wegen der täglichen Pflege unseres Körpers, Ehefrauen, um uns legale Kinder zu gebären. Zitat Ende. Also eine ziemlich verirrte Gesellschaft, so ähnlich wie heute. Und nun trieben es aber die Korinther noch schlimmer. Das heißt hier, jemand hatte die Frau seines Vaters. Nun, wir müssen hier davon ausgehen, dass er in einer intimen Beziehung mit seiner Stiefmutter lebte. Es kann sein, dass sie nicht verheiratet waren oder auch verheiratet. Es kann sein, dass der Vater eben gestorben ist und dann der Sohn die Frau des Vaters geheiratet hatte. Aber die Frau war nicht seine leibliche Mutter. Auf jeden Fall wird diese Art von Beziehung im Alten Testament sowie auch hier eben als Unzucht verurteilt. 3. Mose 18, Vers 8. Auch war sie wohl nicht gläubig, diese Frau, die er hatte, mit der er in einer Beziehung lebte, weil von ihr wird nichts gesagt, dass man sie irgendwie unter Gemeindezucht stellen soll. Kann sein, dass es eine Ungläubige war. Und diese sexuelle Verirrung war so schlimm, dass es selbst unter den Heiden unerhört war, steht hier im Text. Es war sozusagen schlimmer, als die Polizei erlaubt, würden wir heute sagen. Tatsächlich findet man in Aufzeichnungen aus dieser Zeit, zum Beispiel beim römischen Jurist Gaius oder auch bei Cicero, die belegen, dass auch das römische Gesetz solche Beziehungen verbietete und als illegal anschaute. Einige Gelehrte vermuten auch, es könnte sein, dass das zum Beispiel finanzielle Hintergründe gehabt haben könnte, dass eben der Vater gestorben ist und dass mit der Braut eine Art Heiratsgabe ins Haus kam, also finanzielle Hilfe, und dass der Sohn dann die Stiefmutter geheiratet hat, um wirtschaftlich irgendwie Geld zu machen. Also man weiß nicht ganz genau, es gibt verschiedene Vermutungen, was das gewesen sein könnte, ist für uns eigentlich nicht so wesentlich. Wir sehen einfach nur, was Paulus hier sagt. Es ging vor sich und es war so schlimm, dass sogar die Heiden den Kopf schüttelten. Und wir müssen uns auch nicht vorstellen, dass hier zum Beispiel ein 20-Jähriger mit einer 50-Jährigen zusammenlebte, sondern zum Beispiel Ciceros Tochter Tullia verlobte sich mit 12, heiratete mit 16 und war eine Witwe mit 22. Also damals heiratete man sehr jung. Ja, und deshalb war sowas auch schnell mal möglich. Und das Wort haben hier, also er hat die Frau seines Vaters, steht auch im Präsens. Es war auch so, dass es schon eine ganze Weile so ging. Es war eine kontinuierliche Sache und die Korinther, die schauten einfach mal drüber hinweg. Naja, ist ja nicht so schlimm. Oder eben im Gegenteil, nee, wir sind ja so geistlich, wir können solche Dinge tun, alles ist erlaubt, war wahrscheinlich so ein Slogan in Korinth. Darauf geht Paulus dann auch noch ein. Aber der Punkt hier erstmal zu bemerken ist, es war bekannt. Und es war so bekannt, es sprach sich herum, dass Ungläubige entsetzt waren darüber. Und das kann geschehen, wenn wir Gemeindezucht vernachlässigen, wenn wir Sünden nicht korrigieren hier in der Gemeinde, können wir das Evangelium in Verruf bringen. Wir bringen Schande über den Namen des Herrn, wenn wir die Sünden nicht korrigieren und ansprechen hier. Stellt euch das mal vor, was das für eine Schlagzeile wäre. Zum Beispiel ein Vergewaltiger oder ein Kindsmisshandler in der Bibelgemeinde Berlin würde in allen Zeitungen rumgeschleift. So, man muss sehr vorsichtig sein, sehr kritisch sein. Wenn ihr sowas seht, dann sprecht es an, korrigiert das. Weil wenn das sowas dann rausgeht an die Öffentlichkeit, stellt euch mal vor, das gefundene Fressen für die Ungläubigen. Was das bedeuten könnte für uns. Nun, es muss nicht immer so drastisch sein. Es kann auch einfach eine Scheidung sein. Ja, dass jemand geschieden wird bei uns. Stellt euch mal vor, hey, hast du gehört? Da bei diesen Christen mit ihrer strengen Sexualmoral, die haben eine Scheidung. Ja? Was ist denn das? Was sind das für Christen? Es bringt Schande über den Namen des Herrn, wenn wir diese Dinge zulassen und nicht ansprechen. Eben bevor es 20 Jahre dauert und sich die Eheleute Teller an den Kopf schmeißen. Oder auch kleinere Sachen. Stellt euch vor, ich habe jetzt mit Helmut und Christine den Ehevorbereitungskurs gemacht. Stellt euch mal vor, Helmut würde jetzt einfach anfangen zu flirten mit irgendwelchen anderen Frauen. Keine Angst, er hat das nicht gemacht. Und dann würde das bekannt. Freunde von ihm würden das sehen auf der Arbeit. Moment, der ist doch verheiratet oder der ist doch jetzt da, will doch heiraten. Warum flirtet jetzt mit dieser Sekretärin hier rum? Was ist hier los? Schande über den Namen des Herrn würde er bringen. Tut er nicht. Betont das nochmal. Ne? Also keine Sorge. Aber wir sehen das Problem, wir sehen die Schwierigkeit, wir sind ein schlechtes Zeugnis, wir bringen das Evangelium in Verruf. Und genau das geschah hier auch in Korinth. Und deshalb dürfen wir nicht einfach diese Dinge dulden bei uns in der Gemeinde. Wir können das nicht tun, einfach um den Namen des Herrn zu schützen. Wir können nicht einfach das zulassen, dass Schande über den Namen des Herrn gebracht wird. Das geht nicht. Auch wenn wir in kleinen Dingen nicht treu sind. Jeder von uns muss sich immer wieder prüfen. Was bin ich für ein Zeugnis am Arbeitsplatz? Wie sehen mich die Leute? Bin ich undiszipliniert? Bin ich ein Faulenzer? Bin ich weltlich? Scherze ich mit jedem dreckigen Witz mit auf der Arbeit? Was gebe ich da für ein Zeugnis ab? Das bringt alles Schande über den Herrn. Und wir müssen diese Dinge hier in der Gemeinde korrigieren und ansprechen. Wenn ich das bei dir sehe oder du das bei mir siehst, dann sprechen wir das an. Müssen wir tun, um der Ehre des Herrn willen. Das ist der Punkt hier. Wenn dich jemand ermahnt, dann wie gesagt, nimm es an, tue Buße, damit wir nicht länger das Evangelium in Verruf bringen. Das war der erste Punkt hier, die erste Gefahr, der wir uns aussetzen. Wir bringen das Evangelium in Verruf. Zweitens, wenn wir Gemeindezucht vernachlässigen, dann werden wir unempfindlich gegen Sünde. Das ist Vers 2. Wir werden unempfindlich gegen Sünde. Er schreibt hier weiter, in Vers 2, und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Nun, es wäre schon schlimm genug gewesen, wenn die Korinther diese Sünde einfach nur toleriert hätten, so wie das manchmal heute der Fall ist in gewissen evangelikalen Kreisen. Man ist einfach tolerant oder eben ein bisschen gleichgültig. Ja, ist ja nicht so schlimm, lass ihn mal, der wird dann schon. Nee, die haben sich noch angefangen aufzublähen, darüber heißt es hier. Ihr seid aufgebläht. Womöglich beriefen sie sich dabei eben auf ihre christliche Freiheit. Ja, wir haben ja jetzt die Gnade. Wir haben die Gnade Gottes. Es ist alles Gnade, nur Gnade. Und deshalb können wir tun, was wir wollen. Es ist ja alles Gnade. Solche Ideen gibt es ja auch heute. Ansonsten, wenn ich Christ bin, komme ich am Sonntag hier hin und spiele ein bisschen Christ und dann ansonsten kann ich leben wie die Hölle. Kann ich einfach leben wie die Heiden. Paulus weist es zurecht und sagt, hey, ihr seid aufgebläht. Es ist ein perfekt Partizip hier. Ihr wurdet aufgebläht und seid es immer noch. Merkt ihr das nicht? Ihr hättet lieber trauern sollen. Das ist ein Ausdruck, dieses Trauern hier, der teilweise bei Begräbnissen, also wenn es ein Begräbnis gibt, für Trauer verwendet wird. Ihr hättet trauern sollen, wie auf einer Trauerfeier. Es ist schrecklich, was ihr da zulasst bei euch. Das ist eigentlich euer eigenes Begräbnis, das Begräbnis eures Zeugnisses. Wie könnt ihr euch selbst als geistliche und reife Personen sehen? Wir sehen das in Kapitel 4, Vers 8. Sie dachten von sich, sie seien da schon irgendwie geistlich angekommen und vollkommen. Und dann so etwas. Wie passt das zusammen? Wie könnt ihr sowas dulden als Leute, die denken, sie sind geistlich reif? Das passt überhaupt nicht zusammen. Eine solche schreckliche Sünde hätte euch zur Buße leiten sollen. So, dass ihr das als Resultat, den, der diese Tat getan hat, aus eurer Mitte hinweggetan hättet, aus eurer Gemeinschaft. Das hätte das Resultat eurer Buße sein sollen, sagt Paulus hier. Hinweggetan. Ero. Ja, von Airline. Nein, natürlich nicht. Aber das griechische Wort Ero. Hinwegheben. Er hätte rausfliegen sollen. Tatsächlich. Ich habe ja am Anfang gesagt, es geht nicht in erster Linie darum, um jemanden loszuwerden. Darum geht es nicht. Es kommt der Zeitpunkt, wo es keine andere Möglichkeit mehr gibt, wo der Einfluss zu groß ist, wo die Unbußfertigkeit und die Sturheit dieser Person einfach zu groß ist. Man sagen muss, uns bleibt nichts anderes übrig, als diese Person auszuschließen jetzt. Weil es verunreinigt die Gemeinde, behindert den Wachstumsprozess und verhindert das Lernen, wie wir schon gehört haben. Es geht eben nicht nur um dieses einzelne Individuum, sondern es geht um das Wohl der gesamten Gemeinde. Aber der Punkt, was wir hier sehen, ist, die Korinther waren unempfindlich geworden für ihre Sünde. Ihr Gewissen war abgestumpft, die haben das gar nicht mehr gemerkt. Eben, die haben sich sogar aufgebläht damit, oh toll, unsere Freiheit. Es ist wie gesagt, wie so ein Krebs, der sich ausbreitet. Und wir können das nicht einfach wachsen lassen. Wir müssen drastische Maßnahmen ergreifen. Wir müssen das Skalpell ergreifen und dieses Geschwür herausschneiden. Und das tut weh. Aber es gibt keinen anderen Weg. Wenn man Sünde lange genug toleriert, dann gewöhnt man sich dran. Ihr wisst, wie das ist in eurem Privatleben. Manchmal, wenn wir uns an gewisse Gewohnheiten, gewisse sündige Gewohnheiten immer wieder wiederholen, dann plötzlich merken wir gar nicht mehr, sehen wir das gar nicht mehr als Sünde. Das ist ja, das ist, ich bin halt einfach so, ich habe halt so ein Temperament, ja, ich gehe halt mal in die Luft zwischendurch. Und wir haben das ja auch mit Sam behandelt, die Sünden, die wir tolerieren, die wir salonfähig machen. Wir gewöhnen uns dran. Wenn wir lange genug im Dreck leben, dann gewöhnen wir uns an diesen Dreck. Dann stört uns das nicht mehr plötzlich. Wir kriegen eine geistliche Hornhaut, ja, wie die Irrlehrer in 1. Timotheus 4,2, die gebrandmarkt waren in ihrem Gewissen. Und die Haut durch ein Brandeisen verbrannt wird, das ist die Idee hier, die dann so unempfindlich wird. Man spürt das gar nicht mehr. Man hat kein Empfinden mehr für Sünde. Und das kann uns auch passieren. Wir denken immer, ach, das passiert uns schon nicht, so was Schlimmes. Die Gemeinde in Thyatira ist ein gutes Beispiel in Offenbarung 2, da heißt es in Vers 19 bis 20, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst. Seht ihr, das ist nicht eine schreckliche weltliche Gemeinde hier. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und dein Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Das ist eine Gemeinde, die geistig am Wachsen war. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben. Also die duldeten da eine Frau, die sich Prophetin nannte und Leute zur Unzucht verführte. Und das in einer relativ gesunden Gemeinde, ja, die von Liebe und guten Werken sonst gezeichnet war. Also wir dürfen nicht denken, dass uns das nicht passieren kann. Und das passt gut ins Bild der Korinther hier, was wir bereits gesehen haben. Sie waren beeinflusst von dieser stoischen Philosophie und dachten eben, wir sind nur so geistig, die Umstände, die können uns nichts mehr anhaben. Und jetzt stehen wir über diesen Dingen. Ich bin nun frei. Alles ist erlaubt. Kapitel 6, die Verse 12 bis 13. Auch auf die sexuelle Unzucht wendet Paulus es an. Wie gesagt, das war wohl ein Slogan in der damaligen Zeit, dass man einfach gesagt hat, alles ist erlaubt, das ist so das Motto für wir als Christen, wir sind ja jetzt unter der Gnade, wir haben die Freiheit. Einige Kommentatoren sehen hier zwar eine Form von Gleichgültigkeit, aber aufgrund der angesprochenen Themen in Kapitel 4 ist es wohl eher diese überrealisierte Eschatologie, also diese Endzeitlehre, dass wir jetzt schon irgendwie vervollkommt sind und schon völlig angekommen sind und dass sie sich dann über ihre Erkenntnis brüstet und sagen, ah, wir haben die Erkenntnis, wir können das alles handeln hier. Dass sie dann nicht nur Sünde tolerierten, sondern sich dann eben aufblähten über ihre neu gefundene Freiheit. Wie die Irrlehrer in Judas 4, wo es heißt, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren. Ja, es ist alles Gnade, das stimmt, aber das gibt uns nicht einfach die Lizenz zum Sündigen und Tun und Machen, was wir immer Lust dazu haben. Und das war oft war das der Fall, dass die Gnade so falsch verstanden wurde. Und heute ist das nicht anders. Gnade heißt heute auch für viele Christen, ja, aber was redest du da immer von Gehorsam? Wir leben doch unter der Gnade. Als wäre das ein Gegensatz. Als wäre das irgendwas Gegenteiliges. Die Gnade Gottes ist erschienen und nimmt uns in was? In Zucht. Es hilft uns dann, gehorsam zu sein. Die Gnade Gottes bewirkt in mir den Gehorsam. Das gehört zusammen, das könnt ihr nicht trennen. Aber wenn die Sünde nicht angesprochen wird, nicht korrigiert wird, irgendwann gewöhnen wir uns dran. Irgendwann ist es normal. Irgendwann wird es Teil unserer christlichen Subkultur hier drin, bei uns, unserer Tradition. Ah, das ist halt einfach so. Das wird dann auch nicht mehr angetastet, dieses Thema. Man nimmt es gar nicht mehr als Sünde wahr. Und das ist genau der Grund, warum heute Weltlichkeit nicht mehr als Sünde gesehen wird. Weltlicher Lebensstil. Habgier, Lust- und Laune-Prinzip, Faulheit. Ah ja, weißt du, ich kann das nicht und schaffe das nicht, ich komme nicht zur Gemeinde, ich komme nicht aus dem Bett und ja, ja, du Armer. Nee, das ist Faulheit. Wir müssen es beim Namen nennen. Wir können nicht einfach das alles relativieren und sagen, ja, ja, das ist schon gut. Nein, es ist nicht gut. Tut mir leid, es ist nicht gut. Weil der Herr wird auch nicht sagen, ja, ja, ist schon gut. Er wird sagen, hey, du warst nicht treu hier in dem Bereich. Das ist es, was Paulus sagt. Es wird ein Gericht geben, es wird einen Richterstuhl geben und da werden wir alle vor Christus erscheinen und dann wird er uns richten. Dann wird er wird uns nicht richten und in die Hölle schicken, wenn wir Christen sind, aber wir werden beurteilt. Es gibt eine Preisverleihung, haben wir gesehen, Kapitel 3, 1. Korinther 3. Und was für ein Jammer ist es doch, wie traurig und wie schade, wenn wir als Christen uns so gewöhnen an die Sünde und nicht mehr dieses empfindsame Gewissen haben und abgehärtet sind und Hornhaut haben. Aber das ist eine Gefahr, der wir uns aussetzen, wenn wir Gemeindezucht vernachlässigen. Das Evangelium kommt in Verruf und wir werden unempfindlich gegen Sünde. Und das Dritte, was wir sehen, wenn wir Gemeindezucht vernachlässigen, dann leben wir im Ungehorsam. Wir leben im direkten Ungehorsam. Es ist nicht nur so, dass wir es einfach tolerieren als Gemeinde. Ich meine jetzt hier als Gemeinde selber leben wir im direkten Ungehorsam gegenüber Gottes Geboten. Ihr seht das hier in den Versen 3 bis 4 und der Anfang von Vers 5. Denn ich, aus dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben. Nun, der griechische Satzbau ist hier etwas komplex. Und das merkt ihr auch, wenn ihr den deutschen Satz lest. Es ist ein bisschen schwierig, hier so das zu sehen. Manche Übersetzungen beziehen die Aussage im Namen unseres Herrn Jesus auf unterschiedliche Weise. Manche Übersetzungen beziehen das auf das Vereinigt, also auf das Versammeltwerden, im Sinne von wir versammeln uns im Namen Jesu. Und andere nehmen es dann auf, im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn züchtigen wir oder übergeben ihm dem Satan. Das ist die andere Überzeugung. Also das ist zum Beispiel Schlachter 2000, Elberfelder 2003 gibt es so, wie der Luther 1984 sieht es eher so, dass wir uns im Namen des Herrn versammeln. Ja, und letztlich ist die Bedeutung nicht ein Riesenunterschied. Entweder versammeln wir uns im Namen des Herrn und dann züchtigen wir die betreffende Person, oder wir versammeln uns und züchtigen die Person im Namen des Herrn. Aber im Namen des Herrn, der ganze Prozess geschieht im Namen des Herrn. Und wir müssen auch sagen, in seinem Willen, in seiner Absicht, in Übereinstimmung mit seinem Willen, das ist hier wesentlich. Die Elberfelder macht daraus zum Beispiel sogar einen Satz in Klammern. Es heißt hier, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Klammer auf, wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, Klammer zu, einen solchen dem Satan zu beliefern. Und das ist wahrscheinlich die bessere Wiedergabe, sage ich mal. Es fügt den Satz in eine Klammer. Aber Paulus beginnt hier mit einem betonenden Ich selbst. Ich selbst, dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend. Er ist zwar körperlich nicht bei ihnen, aber in seiner Gesinnung, in seinem Geist ist er da. Er sieht das, er fühlt mit. Und ich habe auch schon, als wäre ich anwesend, beschlossen, hier auch wieder ein Perfekt, ich habe geurteilt, fest entschlossen, dass das geschehen soll. Das ist sehr interessant. Er hat das bereits geurteilt. Es ist also nicht so, dass er sich da noch abbringen lässt irgendwie. Weil die Anwesenden schon lange hätten handeln sollen. Die Anwesenden haben nichts gemacht. Also ich habe schon lange beschlossen, dass das geschehen soll. Warum macht ihr nicht endlich irgendwas? Das ist eigentlich hier die Idee. Und dann heißt es, was haben sie, sollten sie beschließen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dem Satan zu übergeben. Also ihn zu züchtigen. Ich werde noch gleich darauf eingehen, was es genau bedeutet, dem Satan zu übergeben. Wichtig ist hier zu sehen, in seinem Namen, in seinem Willen, in Übereinstimmung mit Matthäus 18. Wir haben das da schon gesehen. Jesus sagt, ich werde mitten unter euch sein, ich werde bei euch sein, ich stimme dem zu. Was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden worden sein. Ihr handelt in Übereinstimmung mit dem Himmel. Ihr handelt in Übereinstimmung mit dem Herrn, wenn ihr das tut. Und deshalb, wenn ihr es nicht tut, dann handelt ihr direkt gegen den Willen des Herrn. Es ist ungehorsam. Es ist direkter Ungehorsam, wenn wir das nicht tun. Sie sollen sich versammeln, das heißt das Vereinigen hier, versammeln als Gemeinde zu diesem vierten Schritt, diesen Mann auszuschließen. Und die Kraft hier, der Kraft Jesu, Dynamis, wieder diese Befähigung, die Autorität, die Zustimmung wird bei ihnen sein. Der Herr wird dem zustimmen. Und dann sollen sie den Betreffenden züchtigen. Wie gesagt, entscheidend ist hier in seinem Namen, in seinem Willen, tun, Gemeindezucht praktizieren. Ein Kommentator schreibt dazu, Zitat, zu keinem Zeitpunkt ist die Gemeinde mehr in Harmonie mit dem Himmel und arbeitet in vollkommener Übereinstimmung mit ihrem Herrn, als wenn sie sich um Sünde und um ihre Reinheit kümmert. Zitat Ende. Wir sind nie mehr in Harmonie mit dem Willen Gottes, mit dem Willen im Himmel als Gemeinde, als ganze Gemeinde, wenn wir uns in der Art und Weise um Sünde kümmern und sie ausmerzen wollen aus der Gemeinde. Das ist der springende Punkt hier. Wenn wir das nicht tun handeln wir gegen den Willen Gottes. Paulus hat das beschlossen, schon wenn er abwesend ist, und kritisiert sie. Warum habt ihr das nicht schon lange getan? Ihr lebt im Ungehorsam. Wir haben das gehört. Jesu Wille ist es, dass die Gemeinde eine heilige Gemeinde sei. Eine Gemeinde, die ihn ehrt. Eine Gemeinde, die ihn ehrt dadurch, dass sie das tut, was er sagt, jedes einzelne Gemeindeglied. Und so ist es, jeder einzelne von uns hat deshalb eine Verantwortung, wenn du, wenn ich im Gehorsam leben wollen gegenüber den Geboten Gottes, beinhaltet es auch, wenn ich jemanden in Sünde sehe, Gemeindezucht einzuleiten. Und das kann manchmal sehr schwierig sein. Das kann manchmal sehr hart sein für uns, gefühlsmäßig. Es kann sein, dass eine Ehefrau gegen ihren eigenen Ehemann Gemeindezucht einleiten muss. Ich kann diese Sünde nicht mehr länger zuschauen, wie du hier im Internet Pornografie konsumierst oder wie du, was weiß ich, tust zu Hause. Ich muss diese Gemeindezucht jetzt einleiten. Ich gebe dir noch eine Woche, dich bei deinem Pastoren zu melden, und sonst werde ich ihn anrufen und den zweiten Zeugen hinzurufen. Ich kann es nicht zulassen, nicht nur, weil ich dich liebe und weil ich sehe, wie die Sünde dich zerstört, sondern weil ich auch im Ungehorsam gegenüber Gott lebe, wenn ich das nicht tue. Ich werde Gott auch ungehorsam sein, wenn ich die Gemeindezucht nicht einleite. Das ist der Punkt hier, meine Lieben. Wir müssen etwas tun. Wir können das nicht dulden. Ich liebe dich zu sehr, das einfach so weitergehen zu lassen. Und ich liebe den Herrn zu sehr, als dass ich das einfach so weitergehen lasse. Es geht nicht. Wir leben im Ungehorsam, wenn wir es verheimlichen. Wenn wir versuchen, das ist ja nicht so schlimm, wir warten noch ein bisschen und so wird das Krebsgeschwür größer und größer und größer und größer. Und irgendwann ist es tödlich. Und wir dürfen nicht vergessen, Sprüche 13,15 sagt, der Weg des Sünders ist hart. Das ist direkte Übersetzung. Das heißt, glaube ich, im Deutschen heißt es, der Weg des Sünders ist ein Ruin oder irgendwie sowas. Aber der Weg des Sünders ist hart. Und da bist nicht nur dein Partner oder derjenige, der am Sündigen ist, den du gesehen hast, dessen Weg wird hart, das ist klar. Aber wenn ich dann nichts unternehme, dann wird mein Weg hart. Dann werde ich vielleicht von Gott gezüchtigt, weil ich nichts unternommen habe. Weil ich nichts dagegen getan habe, obwohl ich es wusste. Mitgegangen, mitgefangen. Okay? Jeder hat eine Verantwortung. Keiner kann sich davon entziehen. Und das ist hier der Punkt. Wir leben in direkten Ungehorsam gegenüber Gottes Geboten, dass wir das so tun sollen. Also wir bringen das Evangelium in Verruf. Wir werden unempfindlich gegen Sünde, wenn wir das dulden. Wir leben im Ungehorsam. Und viertens, wenn wir Gemeindezucht vernachlässigen, dann behindern wir den Prozess der Korrektur. Wir behindern den Prozess der Korrektur. Vers 5. Schaut euch Vers 5 an. Hier heißt es jetzt, was sie beschlossen haben, sie wollen ihm dem Satan übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Paulus muss hier zum Äußersten gehen. Die Sünde ist so drastisch, dass es eben drastische Maßnahmen verlangt. Der Mann muss hier dem Satan übergeben werden, zum Verderben des Fleisches, heißt es hier. Die Frage ist natürlich jetzt, was das bedeutet, ja? Nun, in 1. Timotheus 1,20 wird diese Ausdrucksweise in einem ähnlichen Zusammenhang verwendet. Hier heißt es, zu ihnen gehört Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Also im Zusammenhang der Zucht, der Entfernung von Irrlehrern aus der Gemeinde, wird es hier auch verwendet, dieses dem Satan übergeben. Im Zusammenhang von Korrektur. Die waren offenbar auch solche, die falsche Lehren verbreiteten. Hymenäus wird dann auch nochmal in 2. Timotheus 2,17 erwähnt. Jemand, dessen Lehre wie ein Krebsgeschwür um sich frisst. Und hier haben wir wieder genau diese Problematik. Seine Lehre verbreitete sich in der Gemeinde. Man musste etwas dagegen unternehmen. Man musste ihn entfernen. Man musste ihn rausschneiden. Wenn ich mal so das Krebsgeschwürbild verwenden darf. Sie mussten ihn aus der Gemeinde rausbringen. Dem Satan übergeben. Nun, wir wissen von der Schrift her, dass Satan derjenige ist, der das böse Weltsystem kontrolliert um uns herum. Epheser 2,2 ist er der Fürst, der in der Luft herrscht. In 1. Johannes 5,19 heißt es, die Welt, also das weltliche System, liegt in den Händen oder im Schoße des Teufels unter seiner Kontrolle. Und wenn wir nun die Person ausschließen aus der Gemeinde, dann nehmen wir diese Person aus dem schützenden Rahmen, dem heiligenden Rahmen der Gemeinde raus und setzen ihn in die Welt, wo er vom Teufel attackiert wird durch Anfechtungen, durch Probleme, durch Leiden. Und das ist nichts Neues. Gott verwendet den Teufel als Züchtigungsmittel. Das dürfte uns bekannt sein, manchmal sogar, um gerechte Menschen zu züchtigen. Das Beispiel Hiobs kennen wir. In Hiob Kapitel 2 sehen wir, wie Gott, wie der Satan zwar den Hiob angreifen will, aber Gott erlaubt ihm nur bis zu einem bestimmten Punkt zu gehen. Ich weiß, Martin Luther hat mal gesagt, der Teufel ist Gottes Teufel. Also Gott hat immer noch die Kontrolle über den Teufel. Der Teufel kann nicht einfach machen, was er will. Und in Psalm 109, wo es auch um die Bestrafung eines Gottlosen geht, lesen wir in Vers 6 eine ganz interessante Aussage. Hier heißt es, setze einen Gottlosen über ihn, also dass der Gottlose bestraft wird, setze noch einen Gottlosen über ihn und einen Ankläger, hebräisch Satan. Ein Ankläger, Satan, stehe zu seiner Rechten. Also Gott benutzt den Teufel, um Menschen zu züchtigen. Satan ist auch der Verkläger der Brüder in Offenbarung 2,10. Er klagt Gerechte an wegen ihrer Sünde. Und dann ist es auch noch so, um einen wichtigen kulturellen Hintergrund hier noch dazu zu fügen. Wenn damals ein Christ aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde, ich muss so beginnen, wenn jemand Christ wurde, aus dem heidnischen Hintergrund oder auch aus dem jüdischen Hintergrund, dann war es so, dass dieser Christ meistens vom sozialen Leben auch abgeschnitten wurde. Gerade bei Juden war es so, dass sie dann aus der Synagoge rausgeschmissen wurden und auch die finanzielle Hilfe oder auch keine Arbeit mehr fanden. Das haben wir auch von Jakobus Hintergrund, Jakobusbrief gehört. Und genauso litten auch die heidnischen Leute unter der Verfolgung ihrer eigenen Landsleute, sehen wir in 1. Thessalonicher 2,14. Die wurden also ausgegrenzt aus der Gesellschaft damals, vom sozialen Leben, von der Hilfe. Die waren teilweise mittellos und die Gemeinde musste sich um diese Mittellosen kümmern. In Apostelgeschichte 4 sehen wir das deutlich. Da gab es noch kein Sozialsystem, wie das heute der Fall ist. Und da gab es auch keine liberale, verwässerte Gemeinde an jeder Straßenecke, die dich trotzdem aufnehmen würde, auch wenn du in einer anderen Gemeinde unter Gemeindezucht standest. Das gab es damals auch nicht. Und so war diese Person wirklich sozial und körperlich sozusagen im Limbo gelandet. Niemand würde sich mehr um sie kümmern, weder ihre Landsleute noch die Gemeinde. Und es kann tatsächlich sein, dass diese Person verhungerte und starb. Und das ist der Ausdruck hier für das Verderben des Fleisches. Das ist wörtlich gemeint. Wir denken, wow, das sind Maßnahmen. Das sind Maßnahmen. Ich meine, heute ist es nicht so schlimm, wenn jemand ausgeschlossen wird bei uns und dann findet er irgendwo eine liberale Gemeinde, wo er sich wieder anschließen kann, die dann sagen, Halleluja, neues Mitglied. Ja, das ist traurig. Weil diese Gemeinde, die diese Person aufnimmt, die versündigt sich nämlich genau gleich. Die behindert den Prozess der Korrektur, den diese Person jetzt durchgehen müsste. Diese Person bräuchte jetzt diese Korrektur ganz dringend. Und wenn diese andere Gemeinde sie einfach aufnimmt, dann versündigt sie sich auch. Und so geht es weiter. So wird diese Person also aus dem schützenden Rahmen der Gemeinschaft entfernt und wird in der Welt draußen unter den beständigen Angriffen des Teufels zu leiden haben. Das ist die Bedeutung von dem Teufel oder dem Satan übergeben. Nun, einige Kommentatoren sehen das natürlich anders hier. Einige sehen zum Beispiel in dem Verderben des Fleisches das Verderben der Fleischeslust. Ja, dass diese Lust, anstatt der Körper, dass er wirklich stirbt, dass es nur die Lust ist, die Sünde. Aber das ist eher unwahrscheinlich, weil dann würde der Satan gegen seine eigenen Werkzeuge kämpfen, nämlich gegen die Lust im Menschen, die ihn ja eigentlich zur Sünde verführt. Und das ist ja das, was der Satan eigentlich will. Auch die Ausdrücke, die im engen Kontext benutzt werden hier, wir sehen dann auch noch am Tag des Herrn, also das Fleisch verdirbt und am Tag des Herrn, am Ende der Zeit, wird der Geist gerettet. Das ist äußerst endzeitlich wieder, die ganze Perspektive. Hier deutet auch viel mehr darauf hin, dass es wirklich ein körperlicher Tod ist. Und dann auch noch die Aussagen in 1. Korinther 11,30, wo es auch darum ging, dass Gott gewisse Korinther, gewisse christliche Korinther züchtigte, weil sie am Mahl des Herrn nicht richtig teilnahmen, durch den Tod, durch den körperlichen Tod züchtigte. Und die wörtliche und natürliche Auslegung der Ausdrücke Verderben, Fleisch, Geist und auch Tag des Herrn sprechen dafür. Verderben bedeutet Zerstörung, Ruin, Tod. Das Fleisch hier im Kontrast zum Geist ist der Körper und die Seele, die im letzten Gericht dann gerettet wird. Und ihr seht, Paulus hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Er sagt, ja, vielleicht ist er trotzdem ein Christ und wenigstens wird sein Geist gerettet. Aber er darf leider nicht mehr länger hier bei uns bleiben und muss vielleicht sogar sterben, weil Gott ihn züchtigen will. Gott muss ihn hinwegnehmen aus der Gemeinde, weil er nicht länger nützlich ist für ihn. Das ist sehr traurig. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir sagen, ja, wir tolerieren das einfach in die Gemeinde, dann behindern wir diesen Prozess der Korrektur, den Gott mit dieser Person durchgehen will, durchexerzieren will. Und wir machen ihm dann vielleicht wir geben ihm vielleicht eine falsche Sicherheit, wenn er in der Gemeinde ist. Anstatt dass er merkt, hey, ich bin ausgeschlossen. Entweder findet er zur Buße, das ist ja immer die Hoffnung, oder sein Fleisch wird dann eben ihn einmal verderben und er wird am Tag des Herrn gerettet. Nun, es ist nicht immer so drastisch, aber wie gesagt, Paulus' Wunsch zur Wiederherstellung wird deutlich. Selbst in diesem extremen Fall. Und man genau, stellt euch das mal vor, man wusste genau, wir werden diese Person jetzt ausschließen und die wird wahrscheinlich verhungern. Stellt euch das mal vor. Wir sagen, das ist doch lieblos. Würden die heutige Gesellschaft würde das auf jeden Fall so definieren. Und wir sagen, nein, nein. Wir tun das aus Liebe zum Herrn, weil wir gehorsam sein wollen. Und wir tun es aus Liebe zu dieser Person, weil diese Person diese Korrektur, so hart uns das erscheint, braucht. Das ist für uns manchmal schwierig, das zu verstehen, dieses Konzept, dass Schmerz nicht immer etwas Negatives ist. Züchtigung nicht immer etwas Negatives. Wir denken immer, das ist immer was, das Böse. Nein, ist es nicht. Gott ist als liebender Vater in Hebräer 12 wieder dargestellt, wer seine Kinder züchtigt. Und so tut er das auch mit uns. Wir entziehen dieser Person sozusagen den Segen, den Balsam, den er benötigt, um zurückkehren zu können. Diesen Prozess der Korrektur wird behindert. Und wir sehen, es kann auch noch drastischer sein. Wir haben die Geschichte in Apostelgeschichte 5 gesehen. Eine einzige Lüge und zwei Menschen waren sofort tot, von einem Moment auf den anderen. Gott hat gezüchtigt und die Gemeinde hat verstanden, dass Gott keine Sünde dulden will in seiner Gemeinde. Oder auch bei den Korinthern, wo es viele sind, eben die schwach und krank waren und entschlafen sind im Kapitel 11, weil sie das Mahl des Herrn verachteten. Und die haben das Mahl des Herrn nicht richtig eingenommen und dann werden sie gleich exekutiert. Ja, ja. Gott sieht das so. Offenbar, weil es ist geschehen. Bitte lasst uns dafür sorgen, dass das nicht nötig ist. Ja, dass Gott uns nicht züchtigen muss, weil wir diesen Korrekturprozess behindern, indem wir das nicht praktizieren, indem wir die Gemeindezucht nicht praktizieren. Und dass nicht drastischere Maßnahmen nötig sind. Vom Herrn, von seiner Seite. Ich meine, er kann uns auch eine Verfolgung schicken. Ich meine, das hat er getan in der Apostelgeschichte, als sie alle in Jerusalem waren und dann in Jerusalem blieben und sie sich nicht zerstreuten, hat Gott gesagt, gut, jetzt schicke ich euch mal eine Verfolgung und dann werdet ihr den Auftrag wahrnehmen, endlich rauszugehen und auch da das Evangelium zu predigen. Gott kann auch das benutzen. Wir müssen verstehen, wie ernst die Sache ist und dann werden wir uns hüten, einfach so leichtfertig mit diesen Dingen umzugehen. Und zu sagen, ach ja, ist nicht so schlimm, lass ihn mal, ja, wir sprechen das jetzt nicht an, lass uns mal noch ein bisschen warten. Wir können uns das nicht leisten. Es steht zu viel auf dem Spiel. Es ist zu kostspielig, wenn wir die Sünde dulden in unserer Gemeinde. Wie gesagt, das Evangelium kommt in Verruf. Wir bringen Schande über den Namen des Herrn. Wir werden unempfindlich gegen Sünde. Wir tolerieren, wir gewöhnen uns daran, in Sünde zu leben. Wir leben im direkten Ungehorsam gegenüber Gott und seinen Geboten und letztlich behindern wir den Prozess der Korrektur. Wir selbst werden zum Hindernis in der Gemeinde, wenn wir das nicht tun. Wenn ich Sünde nicht anspreche, wenn ich Sünde nicht Sünde nenne, wenn ich nicht auf Menschen zugehe, wo ich etwas sehe, wo beim Bruder, Schwester, dann werde ich zum Hindernis für die Gemeinde, fürs Wachstum der Gemeinde. Das muss ich verstehen. Nicht nur der Sündigende, sondern auch ich habe eine Verantwortung. Das waren die ersten vier Gefahren. Wir werden nächstes Mal vier weitere anschauen. Lasst uns einfach beten dafür, dass wir treu sein können. Ich weiß, die Entscheidungen sind nicht immer einfach. Ich weiß, die Praxis ist nicht immer so schwarz-weiß. Und es ist manchmal schwierig. Aber lasst uns das umso mehr deshalb ins Gebet bringen und sagen, Herr, hilf mir, ehrlich zu sein, wenn ich etwas sehe, in Liebe auf meine Geschwister zuzugehen und diese Dinge zu praktizieren, weil ich weiß, wie sehr es dir am Herzen liegt, Herr, dass diese Gemeinde heilig ist und in Gehorsam lebt. Es ist sein Wunsch, es ist sein Wille, es ist sein Anliegen, dass wir eben nicht ungehorsam sind, nicht unempfindlich werden gegen Sünde, nicht Schande bringen über das Evangelium oder eben auch nicht den Prozess der Korrektur verhindern. Amen. Lasst uns auch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Worte die du uns überliefert hast durch Paulus im Korintherbrief. Wir danken dir für den Einblick, den du uns gibst in dein Denken und wie verkehrt wir doch oft denken als Menschen und wie wir nicht verstehen, wie schlimm Sünde ist in deinen Augen. Herr, so hilf uns, das besser zu verstehen, dass Sünde wirklich etwas Hässliches ist, was wir in unserem eigenen Leben erstmal hassen wollen und dann aber auch ansprechen wollen, wenn wir es bei anderen sehen. Dass wir uns wagen und nicht Menschenfurcht haben, Sünden anzusprechen. Offen über Sünde zu sprechen, offen darüber zu lehren und zu predigen und nicht davor zurückschrecken, weil unsere Gesellschaft das heute alles relativiert. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, treu zu sein, damit du dich freuen kannst, wenn die Gemeinde im Gehorsam lebt und dir die Ehre gibt in allem. In Jesu Namen. Amen.